Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn die Frage auf das Kreuz kommt, das wirklich verstanden wird. Ich denke an ein Gespräch, wo dann einer sagte, ja, also mit Gott, da kann ich noch ganz gut mitgehen, das ist gar kein Problem. Aber so mit Jesus, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Und ganz kompliziert wird es dann, wenn es ums Kreuz geht. Kann ich nachvollziehen, manchmal habe ich den Eindruck, wenn die Christen so vom Kreuz reden, dann breitet sich Verlegenheit und Peinlichkeit aus. Dann redet man von tiefsinnigen Symbolen und von Leiden im höheren Sinne und ja, man schweift so ab und wird nicht konkret. Und zum Schluss macht man dann den Eindruck, das ist eigentlich nur so eine nette Dekoration, ja, aber mehr nicht. Und wenn es dann darum geht, wirklich die Trümpfe auf den Tisch zu legen, dann passt man, da kommt das Kreuz einem fast nicht mehr in den Sinn. In Europa und Deutschland ist das Kreuz ja degradiert zu einem beliebten Modeschmückchen. Da könnte wahrscheinlich manch eine Dame, die so ein Kreuzchen trägt, da wird mancher Bischof blass vor Neid, was da so an Gold und Edelstein verarbeitet ist. Und es degradiert im Sinne von Spaß gelegentlich. Ja. Und wenn ich solchen Zeitgenossen begegne, die so ein Kreuz am Hals hängen haben und es so richtig dekorativ auch vor sich hertragen, dann frage ich schon manchmal, wenn ich ins Gespräch komme, wissen Sie, es ist schön, dass Sie da so ein Kreuz haben, wunderbar, was Sie da vor sich hertragen, aber kennen Sie auch den, der da dran gehangen ist? Und in der Regel werden die Augen dann immer größer und größer und man schweigt sich einfach aus. Das Kreuz als Schmuckstück, es bedeutet uns eigentlich wenig bis überhaupt nichts. Ästhetisch beliebt Dekoration. Tja, und viele haben keine blasse Ahnung mehr, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Wir wollen jetzt einfach mal den Text lesen, 1. Korinther 1, Vers 1 bis 18, wo Paulus das ein Stück weit entfaltet. Du hast einen Beipackzettel wieder bekommen. Und dann wollen wir das zusammen lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Luther übersetzt dieses gerettet, soter, immer mit selig. Aber hier steht eigentlich Rettung. Denn es steht geschrieben, Jesaja 29,14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fordern Fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes stärker, als die Menschen sind. Lieber Herr, jetzt gib Licht von oben. Amen. Die zwei Punkte habe ich noch einmal etwas unterteilen können. Warum die Botschaft vom Kreuz nicht ankommt und dann warum hat das Wort vom Kreuz Kraft und Weisheit. Drei Gründe habe ich gefunden, die uns ein Stück weit leiten können, warum das Kreuz heute nicht ankommt und nicht nur heute, sondern auch damals. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, aber wir predigen Christus als den Gekreuzigten den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Erstens, ein Gott, der schlapp macht, den können wir nicht gebrauchen. Der ist fürs Leben unbrauchbar. Ärgernis heißt im Griechischen hier, das kennen wir auch im Deutschen, Skandalon, das ist ein Skandal. Ja, aber das Skandalon damals war ein kleines Stellholz. Wer eine Mausefalle kennt, weiß, da spann ich einen Bogen und klemme ein kleines Hölzchen dazwischen, kommt die Maus dann dran und tickt dann auf das, was dort eingelegt ist, an Käse. Ja, dann springt das Hölzchen weg und das war's gewesen. Ein Stellholz und genau das ist ein Skandalon, was Paulus hier schreibt. Ein Ärgernis, ein Anstoß, unmöglich. Man stößt dagegen die Klappe raus zu und fertig. Die Vorstellung steht dahinter, tja, das finde ich nicht nett, sondern das ist widerlich. Das Kreuz ist widerlich, schreibt Paulus eigentlich hier. Tja, so denken wir. Vor dem Kreuz stehen die Menschen und sagen, ja, du hast anderen geholfen, hilf dir doch selber. Das wird doch wohl klappen. Steig doch vom Kreuz runter. Dann glauben wir, dass du der Messias, der Sohn Gottes bist. So dachten natürlich seine Feinde. Wie dachten die Jünger? Ja, genau so. Da gucken wir doch die zwei Herren nach Emmaus an, die pilgern dort und sind völlig aus der Fassung. Wir haben es uns ganz anders gedacht. Und jetzt ist er tot. Da sind so ein paar Frauen, die hatten so komische Träume, Eingebungen, wie auch immer, haben was gesehen, haben gesagt, er lebt, aber das kann doch wohl nicht angehen. Der soll doch bitte vom Kreuz runter. Dann hätte er seine Macht bewiesen. Und dann hätte er auch gezeigt, wer hier in der Arena letztendlich das Sagen hat. Und auch diese zwei, die dort wandern, sie sind genau auf dieser selben Linie. Und dann kommt Jesus so von der Seite rein, begrüßt sie vielleicht nicht einmal und dann laufen sie zusammen und sie schütten dort ihr entsetztes Herz aus und sagen, das geht alles gar nicht. Das haben wir uns ganz anders gedacht. Ein König muss da kommen, der den Römern eine auf die Mütze gibt und dann ist Feierabend. Das wär's, da hätten wir sofort Ja gesagt. Da wären wir sofort hinterhergesprungen. Aber jetzt ist er tot. Tot, Mausetot, Rattentot. Das ist die Steigerung. Und jetzt haben sie ihn gekreuzigt. A, haben sie gedacht, ja, jetzt gründen wir eine neue Religion. Natürlich, auf Nächstenliebe aufgebaut. Aber der ist im Grab geblieben. Wer soll es denn uns sagen? Die Botschaft der Liebe, das wär's doch jetzt. Aber das ist doch alles widerlegt. Vergessen, Ende, aus, der ist im Grab und damit ist Feierabend. Ein großer Betrug. Tja, da waren sich Freund und Feind einig. Jesus ist im Grab. Denn wer ist Gott, wenn der sich nicht durchsetzen kann gegen seine Gegner? Das ist doch die natürliche Art und Weise, wie wir alle denken. Die Religion, die das wirklich auf den Punkt gebracht hat, ist der Islam. Die haben ganz deutlich gesagt, ja, Jesus ist im Islam ein Prophet, ganz klar, ein wichtiger. Jeder Muslim glaubt an die Jungfrauengeburt, glaubt an seine Wiederkunft, dass er als Mahdi zum Gericht kommt und dann die Christen aburteilt. Jeder Muslim glaubt, dass er Wunder getan hat, noch viel mehr als im Neuen Testament. Nur er wurde nicht gekreuzigt. Sure 176 heißt es, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, gekreuzigt, lügen sie. Sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern einen, der ihm ähnlich war. Gott ist allmächtig und weise. Das sagen die Juden, die Muslime. Und man fragt sich, die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, die lässt sich doch historisch gar nicht bezweifeln. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, sind eine ganze Menge Kirchengeschichtler, die hier ganz deutlich gesagt haben, Sueto, Flavius, Josephus, Tacitus und so weiter, heidnische Schriftsteller, die gesagt haben, dort haben sie Jesus gekreuzigt. Da gibt es gar kein Vertun. Man kann über die Bedeutung streiten, aber die Tatsache, dass Jesus dort gekreuzigt wurde, die lässt sich nicht bestreiten. Man kann die Jungfrauengeburt anzweifeln, die Auferstehung, ja, man kann die Sündenvergebung, man kann alles irgendwo anzweifeln, aber die Kreuzigung nicht. Der Koran leugnet hier ein historisches Moment und er versucht es mit einem theologischen Argument zu belegen und das ist etwas schiefgegangen. Also, ein Gott, der schlapp macht, den können wir nicht gebrauchen. Der passt nicht in unser Weltbild. Das sind die Juden, die Griechen. Die fragen nach Weisheit, heißt es ja hier. Und für sie ist das eine Torheit. Ihre Denkart ist, die ganz Europa letztendlich durch die Aufklärung durchzogen hat, dergestalt, was erzählt er, wie heißt der Typ? Jesus von Nazareth, ah ja. Und wo ist das passiert? Da in der Provinz? Ach, Provinz? Ja, ja. Haben die schon fließend Wasser? Ist doch irgendwie unmöglich. Die haben doch keine Kultur, nichts haben sie. Lauter Barbaren. Was ist da passiert? Da haben unsere Leute einen umgebracht, wie sie tausend ans Kreuz hängen. Und der, ausgerechnet der, das darf doch wohl nicht wahr sein. Leute, bleibt auf dem Teppich. Typisch Juden, sagen sie. Die können halt nicht richtig denken. Die Griechen denken, das ist eine geschichtliche Tatsache, die man datieren kann, bestimmen kann. Man kann genau die Zeit sagen, aber das soll jetzt die Lösung für alle Weltprobleme sein. Das geht nicht. Geschichtliche Tatsachen sind ja immer nur ein kleiner Ausschnitt aus der geschichtlichen Referenz. Und diese Denkweise der Griechen hat sich in Europa festgesetzt. Gottfried Ephraim Lessing, der große Aufklärer, hat das auf den Punkt gemacht. Er sagt nämlich, die Wahrheit besteht in ewigen Vernunftwahrheiten, nie in zufälligen Geschichtstatsachen. Geschichtstatsachen gehören, um nur ein Beispiel zu nennen, das ist doch passiert vor 100 Jahren. Und das gilt für diese Zeit, aber doch nicht für unsere. Dort ist es in Ordnung, aber nicht für uns. Damalige Zeit, damaliger Ort. Das ist europäische Denkweise von den Griechen her. Die sagen, die Geschichte schreibt über Gott etwas. Alles zeitbedingt. Die Wahrheit gibt es nicht. Deshalb reden die Leute von Werten, Prinzipien, Haltungen. Wir kennen das. Alles wichtig. Die Bibel aber sagt, nicht die Geschichte schreibt Gott, sondern Gott schreibt die Geschichte. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir haben es mit einem transzendenten Gott. Die Geschichtsschreibung geht immer nur von der Immanenz aus, von der Innerweltlichkeit alles Geschehens. Wir haben aber einen Gott, der von außen die Geschichte diktiert und letztendlich bestimmt und macht. Und deswegen greift es dieses Denken viel zu kurz. Er ist derjenige, der Raum und Zeit geschaffen hat. Sprache, Menschen, was eben auch ist, Licht und es werde Licht, hat er gesagt. Die haben einfach nicht genug nachgedacht, sagt der Grieche. Ein Gott, der schlapp macht, das ist ein Gott für Dumme, das kann man niemand zumuten. Die Frage, ein drittes noch, wie ist es bei den Christen? Ist die Botschaft vom Kreuz nicht mehr attraktiv? Das ist heute unser Problem. Dass Menschen, die Jesus nicht nachfolgen und mit dem Gekreuzigten konfrontiert werden, nichts anfangen können, das ist völlig normal. Das Problem unserer Zeit ist, Christen können mit dem gekreuzigten Christus nichts mehr anfangen. Merken wir das? Wenn die anderen das nicht verstehen, dann wundern wir uns ja nicht. Aber dass die Christen selber an dieser Kreuzesszene ein Stück weit kapitulieren. Wenn man andere für den Glauben gewinnen will, sagen sie, ja, dann brauchen wir Marketingstrategien. Wir müssen doch sehen, was möchte derjenige, der jetzt mit diesem Kreuz konfrontiert wird und mit Jesus und mit dem Evangelium, und wie kann ich ihm das mundgerecht hinlegen, dass er es denn aufnehmen könnte, wenn er es denn versteht und dann annehmen möchte. Der Kunde ist König. Das ist heute vielfach. Wir brauchen nur nach Willow Creek gucken und anderen. Dort wird es praktiziert. Die Musik ändert sich schlagartig. Die Botschaft ändert sich zu einem lieben Gott, der alles toleriert. Der Mann hinter den sieben Bergen, der ansonsten uns in Ruhe lassen sollte. Das heißt, ich will ankommen. Ich muss doch das so machen, dass der andere das versteht und annimmt, wenn er es denn verstanden hat. Was soll ich also machen? Und da sehen wir ganz deutlich, was will der Mensch heute? Er möchte glücklich werden, er möchte reich werden. Ja, das sind doch alles so diese Dinge. Und viel Gesundheit obendrein. Und jetzt ist es einfach an uns, diese Bedürfnisse aus dem Evangelium eben so zu präsentieren, dass er eigentlich nur noch Ja sagen kann. Mehr nicht. Paulus hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist etwas anderes als Bedürfnisbefriedigung. Meinen Schülern habe ich immer wieder gesagt, wenn sie dann so von dem lieben Jesus geredet haben und Gott ist immer so gut, du, wenn du Christ wirst, das ist doch nicht dazu da, dass deine Pickel alle weggehen und dass deine Sorgen nachher verschwinden und dies und jenes. Sondern wenn du zu Jesus kommst, dann bist du mit Christus gekreuzigt. Dann arbeite das Kreuz an dir. Das ist es, was Paulus hier uns sagt. Der Einstieg ist mit Christus gekreuzigt. Und jetzt merken wir diese große Diskrepanz zwischen dem, was uns so die Marketingfreunde in der Verkündigung des Evangeliums präsentieren und was wir von der Schrift her uns letztendlich erarbeiten müssen. Man muss doch bescheuert sein, wenn man jetzt sagen würde, du bist mit Christus gekreuzigt. Dein Leben ist kaputt. Dein Leben ist ein Schrotthaufen. Dein Leben ist letztendlich vor Gott nichts als eine Schande. Und auf dem Schrotthaufen, da werden wir nicht noch irgendetwas versuchen zu reparieren, zu mobilisieren, zu transformieren, sondern da werden wir sagen, da muss was Neues her. Ist klar, wir wissen alle, haben wir Fehler, natürlich, ja. Aber Menschen sind heute bereit, wenn sie uns zuhören, nicht über ihre Defizite zu reden, sondern über das, was sie haben und bekommen wollen. Und das macht die ganze Sache in der Verkündigung relativ schwierig oder was heißt notvoll, weil man ja nicht möchte, dass der andere sagt, schon beim zweiten Wort tut mir leid, danke, es reicht. Ja? Diese Anpassungstendenzen sind einfach unübersehbar. Und trotzdem müssen wir ihnen die Defizite und die Schuld ein Stück weit deutlich machen, ohne die niemand überhaupt zu Jesus kommen möchte. Wir sehen das immer wieder auch in der ganzen Kirchengeschichte im Alten und Neuen Testament. Wozu haben wir das Alte Testament, das Gesetz überhaupt? Das Gesetz zeigt uns, du kannst vor Gott nicht gerecht werden. Und das Neue Testament zeigt uns, so kannst du vor Gott bestehen. Das Gesetz bringt dich in die große Bredouille. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Weißt du, wenn du einmal irgendwo falsch parkst, nicht, dann kannst du auch sagen, ach, zur Polizei dann die 40 Euro, die es da gibt, oder 20, 25, ich weiß nicht mehr genau, die Tarife, dann schreibst du und sagst, ich habe noch nie falsch geparkt. Also ihr lieben Leute, das muss doch was zählen. 40 Jahre unfallfrei und einmal falsch, also da müsst ihr doch bitte drüber wegschauen. Nein, wegen dem einen Mal. Und wenn du nicht ruhig bist, gibt es noch 50 obendrauf. Das ist das. Das Gesetz ist knallhart. Es gibt keinen Spielraum beim Gesetz. Einmal übertreten, an allem schuldig. Und jetzt versuchen wir natürlich, das anzupassen, aber diese Beleidigung Gottes in unserem Leben durch unsere Sünde werden wir nicht vom Tisch wegkriegen. Die Landeskirche, ich muss jetzt einfach mal zitieren, einer unserer Söhne ist Vikar, im Sommer fertig und er sagt, Papa, ich habe einen guten Dekan, der ist konservativ. Gibt welche, die dürfen den Namen Sünde nicht einmal in der Predigt aussprechen. Evangelische Landeskirche. Der alte Mensch verdient nichts anderes als den Tod. Und das ist für den modernen Menschen ein Affront. Wo wir denken, wir sind gut, der Kern ist gut. Ach, ein bisschen weiß ich ja, aber ansonsten sind wir doch gut. Nein, nein. Die Bibel tut uns da ganz deutlich die Maske herunterziehen. Du bist ein Sünder und damit ewig verloren. Da gibt es nichts zu reparieren, sondern da muss eine Neuschöpfung her. Etwas ganz, ganz Neues. Wir denken ja, unsere Fehler sind immer so ein bisschen entschuldbar. Nein, da gibt es nichts zu reparieren, sondern nur neu zu arbeiten. Und ja, das ist es, was uns die große Not macht in der Christenheit. Und diejenigen, die hier Klartext reden, die werden ausgebuht, ausgelacht, verspottet. Kannst doch nicht so hart mit den Leuten umgehen und sonst irgendwas. Weißt du, und genau das war ja auf dem Areopag auch. Der Paulus steht dort, ja, und dann sage ich, was will denn der Lotterbube hier? Ja, und dann erzählt er was vom Kreuz und eine ganze Menge sagt, der hat ein Rad ab. Andere sagen, also liebe Leute, kommen wir morgen nochmal. Und dann war eine Handvoll, ich weiß nicht wie viel, die sagten, ja, das brauchen wir. Wenn Jesus das nicht vorbereitet, dann können wir uns doch den Mund fusselig reden. Das ist das, was wir brauchen. Und dann können wir auch ganz deutlich sagen, du, es geht um Rettung. Du bist ewig verloren, wenn du Jesus in deinem Leben nicht aufnimmst. Das ist kein Spiel, sondern es ist furchtbare Realität. Das Urteil Gottes ist über dir ergangen. Ewig verloren. Weißt du, und dafür hat Jesus am Kreuz gezahlt. Er hat dein Verdammungsurteil dort auf sich genommen. Warum das alles ist, kommen wir nachher noch ein klein wenig. Ja? Das ist eine echte Zukunftsperspektive. Es ist mit dem Tod nicht alles aus. Manch einer malt sich da so eine Blumenwiese aus, wo dann alles so schön rumspringt und kleine Kinder und alles nett miteinander. Das ist leider eine Lüge. Wie ein Chefbuch in der Hofacker Gemeinde waren, er sagte einmal, er stand im Metzgerladen und da unterhielten sich zwei Damen so über den Tod und so und ach und hinterher alles prima und nett und Blumenwiese und so. Und dann sagte er ihnen so, irren Sie sich nicht, meine Damen, hinterher kommt das Gericht. Denen ist die Kinnlade runtergerutscht und die Wurst wahrscheinlich auch vom Teller gefallen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das ist Tatsache. Deswegen haben auch wir als Christen oft unsere Not, etwas anzubieten, wo man von vornherein eigentlich verstandesmäßig sagt, nee, das kann nur in einer Ohrfeige enden oder im schnellen Wegspringen, ja, oder in hellem Entsetzen. Du stirbst und das soll noch schön sein. Jetzt wollen wir uns erst noch mal ein Musikstück gönnen von der Damaris. Und dann kommt, warum hat das Wort vom Kreuz Kraft und Weisheit? Danke, Herr Maris. Jetzt die große Frage, warum hat das Wort vom Kreuz Kraft und Weisheit? 4 Punkte, die ich dazu herausgefunden habe. Was ist eigentlich das Wort vom Kreuz? Was ist das? Manche denken, die Kreuzigung Jesu, das ist ja ein begrenztes Geschehen. Das ist Unsinn. Lesen wir im 1. Korinther, haben wir gesehen, von Anfang bis zum Ende. Und dann wisst ihr, was das Wort vom Kreuz, wenn man das liest, ist. Das Wort vom Kreuz fängt ja an mit einem Bericht, dass Gott Mensch wird. Der liegt da in einem Fresstrog von irgendeinem Vieh. Und dann ein Flüchtlingskind wird erbärmlicher, geht's gar nicht. Der ewige Gott an der Stelle des preisgegebenen Flüchtlings. Das Wort vom Kreuz entfaltet sich in 30-jähriger Stille bei Jesus. Jesus sagt bei Johannes dann, wie er sich taufen lassen will, da sagt Johannes, nee, ich müsste von dir, aber nicht du, ja und so weiter. Doch, lass es geschehen. Taufe mich. Er geht an der Stelle des Sünders dort hinein. Dort gehören wir hin und das heißt Stellvertretung. Er geht durch Israel und als jemand ihm nachfolgen will, da sagt er, dann weißt du, was du tust. Nachfolge ist Kreuz. Und dann wird Gott obdachlos. Das ist der Weg des Kreuzes. Der ewige Gott wird obdachlos, damit wir wieder ein Zuhause finden können. Und das Ganze spitzt sich dann in der Kreuzigung zu, wo Jesus schreit, gibt zweimal in diesen 7 Worten, er schreit es laut hinaus, was eigentlich unvorstellbar ist für einen, der am Kreuz hängt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott schweigt. Und diesen Weg von der Geburt, was er gesagt, was er gelitten, für uns gestorben, das bestätigt Gott, indem er ihn am Ostermorgen auferweckt. Wenn das nicht, deswegen gehört das zusammen. Die Auferweckung ist letztendlich eine amtlich gültige Erklärung Gottes, dass das, was dort passiert ist, nicht ein Ausbügeln eines Schwächeanfalles war. Ja, peinlich oder ist halt am Kreuz passiert. Nein, die Auferstehung ist das dicke Ausrufezeichen unter dem, was er am Kreuz gesagt hat und gemacht hat. Er sagt, dieser Weg ans Kreuz, darin zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Oh, das müssen wir erst noch mal ein bisschen durchbuchstabieren. Bei Herrlichkeit denkt man ja immer nicht, ist alles Glanz und Gloria, alles wunderbar, schöner kann man sich nicht erträumen. Und gerade am Kreuz zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Weißt du warum? Da passiert nämlich etwas. Dort wird die Rolle getauscht. Dort sagt der ewige Gott, ich sterbe für den Hans und die Lisa und für den Thomas. Das ist eigentlich unser Platz. Der ewige, der allmächtige Gott, der Pankreator, der Allherrscher, erniedrigt sich auf diese furchtbare Weise und kommt durch den Verzicht seiner Macht ans Ziel. Das können wir nicht. Wenn wir ans Ziel kommen wollen, erster Platz oben, dann muss ich der Beste sein. Geht gar nichts anders. Jugendtrainiert für Olympia war ich oft, ja. Und dann haben wir den 14. gemacht, da war nichts mit. Gut, da war irgendwas, ja, wir haben teilgenommen. Aber der erste Platz, die haben trainiert und die waren super drauf. Deutsche Meister ohne Ende mit dabei. Das waren alles die Ersten. Gott kann es sich erlauben, auf seine Macht zu verzichten. Und darin zeigt sich seine Herrlichkeit. Dass er trotz allem Widrigen und völlig Unmöglichen, für uns verstandesmäßig absolut nicht nachvollziehbar, zum Ziel kommt. Was macht Jesus jetzt? Ist er da oben und trinkt Kaffee? sitzt er da und dreht Däumchen, hält Kaffeeklatsch mit irgendwelchen anderen Engeln, hätte ja genügend zur Unterhaltung. Nein, er sitzt zur Rechten und hat die Vollmacht Gottes in der Hand. Das ist die Bestätigung Gottes, dass sein Sohn diesen furchtbaren Weg ans Kreuz gegangen ist. Weißt du, und jetzt müssen wir uns das ja vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Jesus, der absolut sündlos war. Wir leben in der Sünde. Die Sünde ist mit unserem Fleisch so verbunden, da können wir auch nicht rausschlüpfen. Jesus kannte die Sünde nicht. Und jetzt wird Jesus angespuckt, beleidigt, Fresser und Weinsäufer. Einer, der es mit den Huren hält. Und mit den Huren. Man kann sich gar nicht schlimm genug das vorstellen, wie es eigentlich in Jesus gebrodelt hat. Und er hat es alles um deinet und meinetwillen getragen. Er tritt für dich und für mich ein. Das ist eigentlich das Wort vom Kreuz. Diese amtliche Erklärung. Und jetzt sitzt er als das Lamm mitten auf dem Thron. Er wird immer als das Lamm mit diesen 5 Malen dort für uns zu sehen sein. Nicht Pleite, unästhetischer Ausgang, ja, vielleicht Gerichtsurteil falsch gewesen, einfach eine Panne passiert beim Pilatus, sondern ganz bewusst dort ans Kreuz hingeführt. Und Jesus sagt es immer, immer wieder, ich muss dort ans Kreuz. Jesus ist aufbewahrt worden für das Kreuz. Und wo wir sagen, blutig, es ist gar doch gar nicht, eine feministische Theologin sagt, die Kreuzestheologie ist eine Erfindung einer sadomasochistischen Männerfantasie. Ja, das sind evangelische Theologen, muss man einfach hören, ja. Herr Bultmann, der große, in Anführungszeichen, Theologe, sagt, dass wir nicht wissen können, wie Jesus sein Ende, seinen Tod verstanden hat. Es muss vielmehr mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass er zusammengebrochen ist. Bis in die Christenheit hinein ist eine ganz tiefe Ablehnung des Gekreuzigten. Aber in der biblischen Botschaft von dem Gekreuzigten bleibt Jesus immer der Gekreuzigte, der von Gott bestätigt ist durch die Auferstehung, in Herrlichkeit als das Lamm für uns geschlachtet. Ein zweites Es ist Gottes Weisheit. Da müssen wir hineinhören. Egal wie unsinnig es unserer Vernunft ausschaut, es ist Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, der natürliche Mensch, er vernimmt nichts von dieser Weisheit Gottes. Nichts vom Heiligen Geist. Es ist ihm eine Torheit. Da sagt das Paulus ja schon ganz offen und ehrlich. Leute, der normale Mensch versteht das nicht. Gut, besser, am besten. Aber dort ist die, wie soll ich sagen, Hierarchie und die, nicht, unsere Erfolgsleiter geht ja immer nach oben. Habe ich letztes Mal schon gesagt. Die Erfolgsleiter Gottes geht immer ein Treppchen weiter nach unten. Und dann ist es das Kreuz. Das heißt, ich brauche eine neue Sicht, ich brauche eine neue Augenwäsche, ich brauche neue Augen, um das, was dort am Kreuz passiert ist, wirklich zu verstehen. Es macht Sinn, wenn wir sagen, Weisheit am Kreuz. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, dann geht es normalerweise nur so, dass die Rebellion Druck gibt, Knüppel aus dem Sack, könnte man sagen, und die Gewalt herrscht. Wenn aber dagegen eine Rebellion mit Liebe vorangegangen wird, kann das Ergebnis nichts anderes sein, als dass diese Liebe unter die Räder kommt. Merken wir, die Rebellion, die mit Gewalt kommt, macht alles platt. Die Rebellion, die mit Liebe kommt, kommt unter die Räder. Ja, jetzt müssen wir das? Ja, geht nicht anders. Da kommt die Liebe ins Leiden hinein. Und das ist der Weg der Liebe. Und so erklärt das der Auferstandene auf dem Weg nach Emmaus ja auch denen. was im Alten Testament schon alles vorgeschattet war, das hat sich jetzt erfüllt auf Jesus hin. Und Gott ist in diese Welt hineingekommen und hat sich ausgeliefert. Er ist buchstäblich unter die Räder gekommen. Was haben die Leute mit seinem Wort gemacht, mit seinen Propheten? Tja, sie haben immer kurzen Prozess gemacht. Abmarsch, entweder in die Güllegrube oder zersägt oder was weiß ich. Es ist ja alles vorhanden. Gesteinigt. Das ist das Leiden der Liebe. Und dann sagt er, ich habe es vorhin schon gesagt, er musste diesen Weg gehen. Die Liebe hört nicht auf. Das ist das Wunderbare. Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4. Gott übernimmt das in Gethsemane. Wir sehen überall dieses Hineinlieben, dieses Hineingeben in dieses Ganze. Gott zeigt in der Ohnmächtigkeit seine Allmacht. Und Jesus appelliert im Gebet ja nicht, Gott, du hast doch alle Macht, kannst du das wegnehmen? Gibt es nicht einen anderen Weg? Nein, Sohn, dieser Weg. Und auch das Schweigen Gottes auf Gethsemane verdeutlicht Jesus, nein, es geht diesen Weg. Die Situation des Todes am Kreuz ist einmal der Weg der Gerechtigkeit Gottes und zum anderen der Heiligkeit Gottes. Und das passt am Kreuz unter einen Hut. Die Gerechtigkeit, es muss für die Sünde bezahlt werden. Die Heiligkeit Gottes, dass Gott selbst dafür sorgt, dass dieser Ausgleich zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Das passt nicht in unser Denken. Ja, das ist einfach für uns ein Affront. Es sei denn, dass Jesus uns das selber aufschließt, so wie es den Emmausjüngern passiert ist, und uns zeigt, auch Jesaja 53, wie er es denn gemeint hat mit seiner Verkündigung und mit seinem Kreuz. Ein drittes, es ist Gottes Kraft, das ist stark. Er geht unter diese ganzen Lasten herunter. Drauf rumtanzen, Sprüche machen, das kann jeder. Er geht aber unter die Lasten, um sie wegzutragen. Siehe, das ist Gottes Lamm. Was trägt es weg? Die Sünde der Welt. Da hat er sich ganz unter die Sünde herunter gestellt. Jetzt warum? Nur weil sich Gott damit vollkommen identifiziert hat. Identifizieren heißt eigentlich sich hineindenken in einen anderen. Wir versuchen das ja auch mit Einfühlen und Hineindenken. Ja. Und wenn man jetzt so überlegt, wer schon mal Kinder gehabt hat und noch hat und wie auch immer, und die sind krank oder irgendwas ist Furchtbares passiert, dann möchte doch als Elternteil man fast immer sagen, du, wenn ich das übernehmen könnte, für dich können wir nicht. Weil wir nicht aus unserer Haut rausschlüpfen können. Gott kann. Er hat sich in dieser Weise mit uns identifiziert, mit uns als Sünder. Er ist in unser sündiges Wesen hineingeschlüpft. Können wir nicht. Wir können gedanklich damit spielen, aber wir können nicht in die Gestalt der Kinder hineingehen, um sie dann letztendlich mit ihrer Krankheit herauszuholen. Aber Gott kann das und er hat es am Kreuz gemacht. Das Wunderbare. Das ist der Einzige, der letztendlich die Grenzen zwischen Raum und Zeit überbrücken kann. Und jetzt lesen wir einfach einmal diesen Satz, 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes werden, die vor Gott gilt. Also dieser Rollentausch, er schlüpft in meine Rolle, dass ich raus kann aus diesem Sündengefängnis, in dem ich letztendlich drin bin. Das heißt, Jesus wurde für mich zur Sünde, zur Lüge, zur Rücksichtslosigkeit, zur Verkommenheit, Arroganz und Selbstgerechtigkeit gemacht. Das steht da. Und so hätte Gott seinen Sohn behandelt. Nach dieser Rollentauschaktion. Am Kreuz identifiziert sich Gott vollkommen. Er hat sich mein Leben angezogen. Nur das ich letztendlich heraus kann. Er ist der Einzige, der unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft anziehen kann bis zum bitteren Ende. Deswegen heißt es auch in Galater 2, 19, 20, nicht ich lebe, Christus lebt jetzt in mir. Und was ich jetzt lebe im Glauben, das lebe ich für Christus und Christus in mir. Aber das Leben kommt auch nicht durch das Verstehen. Es wird uns geschenkt. Wir können es uns nicht erarbeiten, dieses Rollentauschaktionsprogramm. Die neue Geburt, die bekommen wir durch die Vergebung unserer Sünden dort am Kreuz. Das ist das Wunderbare. Und das geht uns allemal gegen den Strich. Wir wollen uns doch unsere Punktekontos selber erarbeiten. Das ist es doch so. Der Philosoph Nikolai Hartmann sagt, es ist unsittlich, den Menschen Vergebung der Sünden anzubieten. Das nimmt ihnen Anreiz weg, an der Besserung ihres Lebens zu arbeiten. Wenn man ihnen das schenkt, dieser Gute hat einfach gesehen, dass wir uns nicht bessern können. All die ganzen humanistischen Aufklärer, von Vater Jahn und dergleichen mehr, sprechen von Selbstveredelung. Weißt du, das ist einfach ein ganz großer Betrug. Keiner von uns kann sich selber veredeln. Du kennst dich am besten ganz genau, am besten selber, wie viele Ecken und Kanten und Macken da sind. Und man kämpft und kämpft und kämpft und denkt, ach Herr, nimm das weg. Und du bist in der nächsten Kurve und dankst schon, dass du nicht wieder rausgeflogen bist. Das ist doch unser Zustand. Wenn nicht dieser Jesus mit seiner Kraft diese Dinge neu macht und manches lässt erstehen, dass wir kleine Leute bleiben. Es geht nicht immer gleich alles weg. Auch die Krankheit geht nicht immer weg. Oder die und die Charaktereigenschaften. Er lässt manches stehen. Und wir zu unserer Besserung, das ist ein Trugschluss. Ich sehe immer mehr, je mehr ich am Wort bleibe, desto mehr verwandelt mich dieses Wort in das Bild Christi hinein. Aber nur solange ich am Wort bleibe, das ist keine Sache, die ich dann in der Tasche habe und sage so, jetzt habe ich 5 Jahre Bibel gelesen, jetzt habe ich 3-mal die Bibel vorne und hinten, ja, und dann, das muss doch was sein, das muss doch was ausgewirkt haben. Nur solange wir bei Jesus bleiben, ist er da, dass er uns in dieses Bild Christi hinüber gleiten lässt. Lassen wir das Wort wieder fallen, dann fallen wir in unsere alten sündigen Strukturen wieder zurück. Es ist so. Was bedeutet das jetzt für uns? Was muss man da bedenken bei dem Thema? Überall gilt das Weizenkornprinzip. Merkst du das? Es ist heute ein ganz unangenehmes Thema. Ja, das ist so hart. Aber wenn wir schon da dabei sind, dann wollen wir es auch richtig ausführen. Jesus sagt doch das. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt wird und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist genau das, was Erfolg in Anführungszeichen bringt. Der Sterbensprozess. Unser Erfolgsrezept ist klar und deutlich umrissen. Sterben. Mit Christus gekreuzigt sein. 7. Oktober 2007. Rami Kader Ayat, Buchhändler in Gaza-Stadt, wird entführt. Am anderen Tag findet man ihn durchlöchert. Tot. Als Weizenkorn in die Erde. Vielleicht manch einer denkt sich, ja, ich muss das und das aushalten, die und die Situation, in der Arbeit vielleicht, zu Hause mit den Verwandten und dies und jenes, mit den Kindern. Weizenkorn, denkt dran, wir müssen sterben. Das ist unser Kreuz. Und Hermann Betzel, den wunderbaren bayerischen Theologen, er sagt einmal, dass dich Jesus so führt, dass du das Kreuz mit beiden Händen umfasst und dafür dankst. Für dieses dein dir von Jesus gegebenes Kreuz. Das ist einfach das, wohin uns Jesus führen möchte. Und das ist nichts, was wir selber schaffen könnten. Wenn das Jesus nicht in uns wirkt, auch die Liebe dazu, zu unserem von ihm uns gegebenen Kreuz. Jesus hat uns das doch gesagt. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Was macht denn einen versinkenden Wolf mit dem Schaf an? Gar nichts. Außer aufhäspern. Ja, das ist das, was er macht. Jeder Mensch, und das hat Jesus ja uns auch gezeigt, ist Gott den letzten Blutstropfen wert. Auch wir sind keine Masochisten, dass wir sagen, oh ja, das machen wir alles gerne, das Leiden. Nein, wenn uns das Jesus nicht auflädt, dieses Kreuz, dann lassen wir es. Aber es ist der letzte Blutstropfen, den Gott verwandt hat für dich und für mich und für den Letzten, der irgendwo auf dieser Welt herumspricht. Nur Sterben bringt Frucht. Das ist das, was wir von unserem Kreuz letztendlich sagen, was es uns bedeutet. Tertullian, der Kirchenvater, und ich schließe dann da, er hat im 3. Jahrhundert gesagt, das Blut ist das Saatgut der Christen. Amen.